allem. Und wegen dem jetzt, denke ich, ist noch wichtig, dass wir alle vier Verse singen. Man kann den Psalm nicht einfach auseinanderreißen. Das gehört doch einfach ja, zusammen. Und wir haben schon gehört, eben gerade in der letzten Zeit ist mir das Thema Vertrauen einfach ganz persönlich auch für mich wichtig geworden. Vertrauen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn wir in die heutige Welt hineinschauen. Ich glaube, viele Menschen haben eben ihr Vertrauen verloren. Dann ist ja noch die Frage, auf was vertraut man, oder? Auf Politik, auf die Wissenschaft. Jetzt gerade mit dem Coronavirus ist man krampfhaft dran, unbedingt jetzt eine Impfung zu finden. Ob das denn wirklich so gut rauskommt, ist auch nochmal eine andere Frage. Normalerweise braucht es für eine Impfung etwa 7 bis 10 Jahre, dass sie wirklich gut ist und dass man wirklich kann sagen, ja, das verhebt jetzt. Und jetzt plötzlich geht alles ganz schnell und man kann innerhalb fast von einem Jahr einfach eine Impfung aus dem Boden stampfen. Ob das denn so gut ist, ist auch nochmal eine andere Frage. Eben, da könnte man das Vertrauen schon verlieren. Aber wie wichtig ist doch, dass wir um das Vertrauen, wie es meine Frau auch schon gesagt hat, dass wir einen Vater im Himmel haben, wo wir dürfen voll und ganz, ja hundertprozentig vertrauen. Und ich habe heute mal eine neuere Bibelübersetzung. Die, die mich kennen, die wissen, ich habe immer da meine alte Luther-Übersetzung gehabt. Aber manchmal ist es auch gut, eine neuere Übersetzung zu lesen. Und da ist mir auch aufgefallen, dass das Wort Vertrauen auch sehr oft in der neueren Übersetzung übersetzt ist für Glauben. Also Glauben und Vertrauen, das gehört fast zusammen. Und was ist Glaube? Ich glaube, es ist auch eine Lebenseinstellung. Und ich glaube, da ist jeder Mensch wieder anders gelagert. Also mir kann man erzählen, was man will. Ich glaube es eigentlich sehr schnell etwas. Also wenn der mich hinter das Licht führen will, ich glaube eigentlich alles, was mir die Menschen so sagen. Und ich weiß, es hat viele, die im sozialen Bereich arbeiten und x-mal schon angelogen worden sind. Und da könnte man das Vertrauen manchmal ja auch verlieren in die Menschen, die zu einem kommen und um Hilfe bitten. Aber ich bin jetzt eher einer gewesen, der immer eigentlich geglaubt hat, dass der jetzt auch die Wahrheit sagt. Natürlich bin ich auch manchmal enttäuscht worden. Aber es hat mich auch immer gefreut, wenn ich dann gemerkt habe, der hat jetzt wirklich die Wahrheit gesagt. Das Vertrauen, das ich jetzt zu dem Mensch hatte, das ist gerechtfertigt. Und es dünkt mir manchmal ist besser, lieber einmal mehr Vertrauen als einmal zu wenig. Weil das kann sehr viel kaputt machen, oder? Wenn ein Mensch merkt, ja, der vertraut mir ja gar nicht. Der glaubt ja gar nicht, was ich ihm sage. Und wegen dem ist es so wichtig. Ja, Gott hat uns ja auch seinen Geist gegeben, oder? Wo uns führt und leitet. Wo wirkt. Und wo uns der rechte Weg zeigt. Und ich glaube, das darf uns auch Mut machen. Den Glauben nicht zu verlieren. Trotz Schwierigkeiten. Trotz Herausforderungen, die in unserem Leben auftauchen. Zumindest ist das meine persönliche Erfahrung. Aber es ist immer gut, wenn wir uns zu Gott dürfen flüchten. Und er tut uns schlussendlich beistehen. Manchmal nicht gerade sofort, manchmal merken wir es im Moment gar nicht. Aber im Nachhinein merken wir sehr oft, das ist jetzt Gott gewesen, der uns bewahrt hat, der uns geholfen hat, wo uns da durchgeführt hat. Und das hat mir eigentlich auch in meinem Leben sehr großes Vertrauen gegeben. Gut, ich hatte auch einen Vater, wo ich konnte vertrauen. Ein Vater, der für mich betet hat. Eine Mutter, die für mich betet hat. Und das ist ein Geschenk. Ich weiß, viele, viele Menschen, auch gerade, wenn wir heute Morgen schon gehört haben, von dieser Arbeit im Männerwohnhaus und im Frauenwohnhaus in Basel, wo die Heilsarmee führen, das sind sehr viele Menschen, die kennen vielleicht ihre Eltern nicht einmal. Oder der hat seinen Vater vielleicht noch gar nie gesehen. Oder der Vater ist schon lange gestorben. Ja, auf alle Fälle haben die Menschen sehr oft nicht daheim das erlebt, dass sie ihren Eltern haben können vertrauen. Oder sehr oft haben sich die Menschen sogar von ihren Eltern im Stich gelassen gefühlt. Und da braucht es nochmal eine Portion mehr, oder? Dass so ein Mensch dann auch kann Vertrauen fassen. Und ich denke auch, gerade in unserer Arbeit, oder ich darf sagen, meine Frau ist ja meine Nachfolgerin ein bisschen geworden, im Männerwohnhaus auch als Seelsorgerin. Und es braucht sehr viel Geduld und sehr viel Liebe und sehr viel Zeit, bis überhaupt einmal eine Vertrauensbasis da ist zu diesen Leuten. Dass sie sich einmal öffnen und anfangen zu reden über ihr Leben. Und das freut mich immer wieder, ja, wenn meine Frau mir erzählt, nachdem sie in einem von diesen Häusern gesehen ist und heimkommt. Und manchmal ist es positiv, eben, da hast du Positives erlebt, aber manchmal werden wir auch enttäuscht. Zum Beispiel, wenn man eine Andacht anbietet, so ist es mir manchmal gegangen. Und dann bin ich allein da gestanden, ist einfach niemand gekommen. Und ich bin sogar noch in der Zimmer geklopft, haben Sie Zeit, haben Sie Zeit? Ja, ich bin jetzt am Schlafen. Ja, ich muss jetzt das oder das machen. Eben, das kann einem manchmal auch enttäuschen, aber ich glaube, wir müssen nicht enttäuscht sein wegen dem. Ich habe gleich immer gewusst, Gott hat mich jetzt gleich in den Dienst gestellt und es ist wichtig, dass ich da bin, auch wenn niemand kommt. Das ist mir so aufgegangen, auch in meinem Dienst, gerade in den letzten Jahren, wo ich ja gemacht habe, eben im Besuchsdienst und auch in der Seelsorge. Ich bin auch noch im Lorrainerhof in Bern. Das ist ein Altersheim. Das ist nochmal etwas ganz anderes gewesen, als wir ein Männerwohnheim. Und dennoch, ich habe immer wieder erlebt, wie Gott mich geführt und wie Gott mir geholfen hat und wie er mich geleitet hat. Und so findet man auch positive Beispiele in der Bibel. Und ich habe jetzt da den Daniel genommen, der Daniel in der Löwengrube. Das ist ja eine Geschichte, die man sehr gut kennt. Zumindest die, ja, die in Sonntagsschule sind oder die in Religionsunterricht gegangen sind in der Schule. Eben von dem Daniel haben wir gehört. Und wir kennen die Geschichte gut vom Daniel in Babylonien. Und vor allem, warum dass er in die Löwengrube gekommen ist. Und da werde ich doch etwas lesen davon aus der Bibel. Weil ich glaube, wir können sehr viel lernen von dem. Aber es ist auch sehr viel, ich wollte sogar sagen, Politik da drin. Weil der Daniel hat es ja eigentlich aufgeschafft. Ich tue das lesen im 6. Kapitel im Buch Daniel, steht nämlich geschrieben, nach Belsazars Tod, das ist der Vorgänger von dem babylonischen König, ist der Mederkönig, der Darius von Babylon. Er ist 62 Jahre alt. Darius beschloss, 120 Statthalter über die Provinzen seines Reiches einzusetzen. Sie waren drei hohen Beamten am Hof unterstellt, denen sie Rechenschaft geben mussten. Die drei vertraten die Interessen des Königs. Und jetzt ist gut, einer von ihnen war Daniel. Er war also einer von den Höchsten. Und was war denn das Problem eigentlich? Ja. Bald stellte sich heraus, dass Daniel weitaus klüger und begabter war als die anderen Beamten und die Statthalter. Der König dachte sogar daran, ihm die Verwaltung des ganzen Reiches zu übertragen. Da suchten die anderen führenden Männer nach einem Grund, um Daniel anklagen zu können. Das ist doch so Realität, oder? Wenn man heute Schlagzeilen liest in der Zeitung, wenn man die Politik anschaut, wenn man Politiker anschaut, man sucht immer nach schwarzen Flecken bei diesen Politikern und so wie man etwas hat, dann gehen alle drauf los. Und der Daniel, laut der Bibel ist er gleich einfach ein Gottesmann gewesen. Und da ist Missgunst, da ist Eifersucht, da ist Macht dahinter, wo eigentlich die anderen gefunden haben, dem Daniel, das geht zu weit. Das ist ja noch ein Hebräer auch noch dazu. Der gehört dann nicht einmal richtig zu uns. Und sie haben eine Welle irgendwie rausmoppen. Sie haben einfach Welle aus dem Weg gehabt. Aber er übte sein Amt jedoch so gewissenhaft aus, dass sie ihm nicht das kleinste Vergehen nachweisen konnten. Er war weder nachlässig noch bestechlich. Und wenn wir bestechlich hören, Korruption auf der ganzen Welt, oder? Wenn wir in Politik schauen. Es wundert mich immer, wie realistisch das Bibel ist. Das ist vor Tausenden von Jahren geschrieben worden und es entspricht eigentlich genau dem, was heute ja auch passiert, oder? Wenn wir ehrlich sind. Und da sagten sie, wir haben nichts gegen Daniel in der Hand, es sei denn, wir finden in seinem Glauben etwas Anstößiges. Und dann haben die anderen Führer da veranlasst und sie haben dem König sogar ein bisschen geschmeichelt, dem König Darius. Niemand darf einen anderen Gott um etwas bitten, als wir nur dich. Du bist der Größte, du bist der Beste. Und das soll 30 Tage gelten. Alle, die von einem anderen Gott etwas erbittet, die sollen in die Löwengrube kommen. Und der König, wahrscheinlich hat er sich auch ein bisschen geschmeichelt gefühlt, ja, von seinen führenden Männern. Und er hat das gar nicht mitbekommen, dass, was die eigentlich wirklich im Schild hatten, dass sie nämlich den Daniel haben wollen, auf die Seite räumen. Und er ist auf das eingegangen. Und jetzt sind wir wieder so weit, ja, was hat der Daniel jetzt gemacht? Der Daniel hat genau gewusst von dem, es ist ihm sogar gesagt worden. Und der Daniel hat die Gewohnheit gehabt, dreimal am Tag einfach die Fenster zu öffnen und mit dem Blick nach Jerusalem einfach seinen Gott anzubeten. Das hätte eigentlich nicht mehr dürfen, oder? Was macht er jetzt? Als Daniel davon erfuhr, ging er in sein Haus. Das obere Stockwerk hatte Fenster in Richtung Jerusalem, die offen standen. Hier kniete er nieder, betete zu seinem Gott und dankte ihm. Wie er es sonst auch dreimal am Tag tat. Der Daniel hätte sich von dem jetzt nicht einschüchtern lassen. Er hätte können ängstlich sich irgendwo verstecken und jetzt warte ich halt, bis das wieder vorbei ist und dann mag ich es wieder. Aber der Daniel ist Gott trotz allem treu geblieben. Und die anderen haben das natürlich gesehen und jetzt haben sie es natürlich gehabt. In die Leuengrube damit, oder? Und der Darius, ja, hat dann plötzlich gemerkt, was habe ich auch gemacht? Aber jetzt muss ich halt, ja, ich kann nicht einen Erlass rausgeben und dann ziehe ich ihn plötzlich zurück. Jetzt muss der Daniel halt in die Löwengrube. Und was ist passiert? Daniel 7, ich lese da weiter vom 24. Vers. als der Daniel dann über Nacht in der Grube war und der König Darius gekommen ist. Darius war glücklich und erleichtert, als er den Daniel gefunden hat in der Grube, unverletzt, unversehrt. Sofort befahl er, Daniel aus der Löwengrube zu holen. Man fand nicht die geringste Verletzung an ihm, denn er hatte auf seinen Gott vertraut. Das ist so das Schlüsselwort, denn er hatte auf seinen Gott vertraut. Und da ist etwas, was mir auch ganz persönlich Mut gemacht hat. Nicht Angst zu haben, sondern trotzdem auf Gott zu vertrauen. Auch wenn alles schien, wenn alle Anzeichen anders sind. Aber Gott hat die Macht. Und der Daniel ist da nicht enttäuscht worden. Ja. Ich denke, der Daniel wäre auch nicht enttäuscht gewesen, wenn jetzt das nicht geklappt hätte. Weil der hätte gewusst, Gott ist bei mir, ob ich jetzt da von diesen Leuten ums Leben komme oder nicht. Gott ist mit mir und er hilft mir, trotz allem. Und was mich auch noch angesprochen hat, was für eine Auswirkung dass das gehabt hat. Auf Befehl des Königs wurden die Männer, die Daniel verklagt hatten, zusammen mit ihren Frauen und Kindern, ja mit ihrer ganzen Familie, den Löwen zum Fraß vorgeworfen. Das tönt jetzt hart. He? Noch ehe sie den Boden der Grube berührt hatten, fielen die Tiere schon über sie her und zermalmten ihnen alle Knochen. Dann sandte König Darius eine Botschaft, und auf das wollte ich jetzt eigentlich raus. Dann sandte König Darius eine Botschaft an die Menschen aller Völker, Länder, Sprachen, und sie lautete: Ich grüße euch und wünsche euch Frieden. Hiermit ordne ich an, in meinem ganzen Reich dem Gott Daniels Ehrfurcht zu erweisen. Denn er ist der lebendige Gott, der in alle Ewigkeit regiert. Sein Reich geht niemals unter. Seine Herrschaft bleibt für immer bestehen. Er rettet und befreit. Er vollbringt Wunder und zeigt seine große Macht im Himmel und auf der Erde. Daniel hat er vor den Löwen gerettet. Das hat der heidnische König gesagt, oder? Der Darius. Und er hat über sein ganzes Land und über alle Völker den Erlass rausgegeben. Es darf niemand mehr anders arbeitet werden, als wir nur der Gott vom Daniel. Und das ist ja der lebendige Gott. Das ist der Gott, den wir auch haben. Das ist unser Vater im Himmel, der wo heute noch genau der gleiche ist. Eben, wir haben im Lied gesungen, herrlich tönt die frohe Botschaft, nimm sie gläubig an. Und mir kommt das ein bisschen so vor. Der König Darius hat das so ein bisschen gemacht, oder? Er hat die herrliche Botschaft von dem lebendigen Gott, an dem, ja, wo der Daniel glaubt hat und wo der Daniel vertraut hat und wo ihm auch wirklich gerettet hat, aufmerksam gemacht. Er ist der lebendige Gott, hat der König Darius können sagen. Und das dünkt mich etwas Großartiges. Und es hat mich eigentlich auch wieder dazu getrieben, ja, was können wir auch bewirken, wenn wir auch das ausbreiten. Und vor allem auch im Chorus haben wir gesungen, gestern, heute und für immer gleich bleibt Gottes Lamm. Er rettet und befreit, er vollbringt Wunder und zeigt seine große Macht im Himmel und auf der Erde, hat der König Darius gesagt. Aber leider, wie es eben so oft ist, so finden wir auch negative Beispiele in der Bibel. Und das fährt ja schon auf der ersten Seite von der Bibel an, oder? Wenn wir an die ersten Menschen denken, Adam und Eva, im Garten Eden, im Paradies. Sie haben eigentlich alles gehabt, was sie brauchen. Gott hat ihnen den ganzen Reichtum zur Verfügung gestellt, eben von einem Baum. Haben sie halt nicht sollen essen, das hat Gott ihnen gesagt. Nämlich von dem Baum, von der Erkenntnis, von dem, was gut und was böse ist. Und schon da ist ein Vertrauensverlust passiert. Oder? Schon ganz am Anfang, nachdem Gott Menschen geschaffen hat, ja, haben sie sich von Gott abgewendet und sind sie von Gott abgewichen. Sie haben das Vertrauen zu dem Gott verloren, plötzlich, wo sie ja ganz ein inniges Verhältnis hatten. Und sie hat plötzlich, haben sie das Gefühl gehabt, Gott tut ihnen etwas enthalten. Und die Schlange oder in Form, ja, der Satan in Form von dieser Schlange hätte dann fast ja, irgendwie auch gesagt, im Gegenteil, wenn ihr von dem Baum werdet essen, wo Gott euch gesagt hat, ihr solltet nicht davon essen, dann werdet ihr sogar sein wie Gott. Oder? So ist es eigentlich. Das war schon eine grosse Versuchung, sein wie Gott. Eigentlich dürfen wir ja sein wie Gott, weil Gott ist ja gut, oder? Durch Jesus dürfen wir ja auch sein. Eben, so sein wie Jesus singen wir in einem ganz alten, bekannten Chorus. Die Hoffnung ist in mir. Aber da ist in die falsche Richtung gelaufen. Aber es darf in die gute Richtung laufen. Wir dürfen wirklich dem Gott vertrauen. Und leider hat sich das weitergezogen, eben durch den Fall von Adam und Eva, von der ersten Menschen auf dieser Welt, sind wir ja alle Sünder geworden. Und das hat sich gezogen, ja, bis zum Abraham, zuerst einmal zum Noah, Abraham, aber dann auch das Volk Israel, wo Gott sich auserkoren hat als auserwähltes Volk. Und dann haben sie ja einen König gewählt. Und der erste König vom Volk Israel ist der König Saul gewesen. Und da gibt es auch eine Geschichte. 1. Samuel 17, Verse 4 bis 11. Auch wieder ganz bekannt von der Sonntagsschule. Silvia hat Sonntagsschule gegeben. Da haben sie wieder mal den Kampf gehabt gegen die Philister. Ich bringe jetzt ein Negativbeispiel auch, weil das Volk Gottes, das Volk Israel auch immer wieder versagt hat. Oder? Genau da, wo sie eigentlich ihrem Gott hätten sollen vertrauen, sind sie verzagt, sind sie abgewichen, haben sie gelästert gegen Gott, haben sie geschimpft gegen den Mose und gegen den Aaron. Und da heißt es jetzt, da trat aus dem Heer der Philister ein einzelner Soldat heraus. Goliath, den kennen wir gut. Goliath aus der Stadt Gath. Er war über 3 Meter groß. Stellt euch vor, wenn jetzt da ein Mann wäre mit über 3 Metern. Vielleicht würde man auch Angst bekommen. Gerüstet war er mit einem Helm, einem schweren Schuppenpanzer und mit Beinschienen, alles aus Bronze. Auf der Schulter trug er eine bronzene Lanze. Sein Brustpanzer wog 60 Kilogramm. Schon ein bisschen schwer, oder? Sein Speer war so dick wie ein kleiner Baum und allein die Eisenspitze des Speeres war über 7 Kilogramm schwer. Vor ihm her marschierte sein Schildträger mit einem riesigen Schild. Goliath stellte sich den israelitischen Schlachtreihen gegenüber auf und brüllte: Was wollt ihr hier eigentlich mit eurem ganzen Heer? Ich bin ein Philister und ihr seid nur Knechte Sauls. Los, wählt euren besten Mann aus und schickt ihn herunter zu mir. Wenn er mich töten kann, dann werden wir eure Sklaven sein. Aber wenn ich ihn erschlage, dann sollt ihr uns als Sklaven dienen. Ja, ich fordere heute alle Israeliten heraus. Wo ist der Mann, der es mit mir aufnehmen kann? Und jetzt Reaktion vom Saul und vor all denen, die mit ihm gewesen sind. Als Saul und seine Soldaten das hörten, erschraken sie und bekamen große Angst. Das ist die Reaktion. Das ist jetzt eben das Negativbeispiel. Und ich denke, so ist dem Volk Israel immer wieder gegangen. Ich habe es vorher schon erwähnt. Auch während der ganzen 40-jährigen Wüstenwanderung, ja, bis sie dann endlich in das verheißene Land gekommen sind, immer wieder haben sie gemurrt. Immer wieder haben sie den Mut verloren. Obwohl sie Gott erlebt haben. Eben, er ist sogar in einer Wolkensäule Tag und Nacht. Ja, in der Nacht der Feuersäule, dass sie den Weg gefunden haben. Am Tag eine Wolkensäule, wo ihnen der Weg gezeigt hat. Gott ist sichtbar immer gegenwärtig gewesen. Und dennoch haben sie immer wieder zweifelt und haben gemurrt und haben geklagt über alles, was nicht gut ist. Und ich denke, so Sachen sind uns auch aufgeschrieben in der Bibel. Der Apostel Paulus sagt das, hat da einen Vers gefunden, im 1. Korintherbrief, im 10. Kapitel. Wo der Paulus schreibt: Alle diese Ereignisse sollen uns ein abschreckendes Beispiel sein. Sie wurden niedergeschrieben, eben im Alten Testament, damit wir gewarnt sind. Denn das Ende der Welt ist nahe. Das hat der Paulus vor fast 2000 Jahren geschrieben. Denn das Ende der Welt ist nahe. Und es beeindruckt mich immer wieder, wie die ersten Apostel, wie sie in dieser Naherwartung auch gewesen sind. Oder? Sie haben wirklich gerechnet damit, Jesus kommt nur, solange wir leben. Sie haben in dieser Naherwartung gelebt. Und ich denke nicht, dass das falsch gewesen ist. Auch wenn es jetzt schon über 2000 Jahre her ist. Ich glaube nicht, dass das falsch gewesen ist. Ich denke, manchmal fehlt uns das. Aber wir haben manchmal auch als Christen immer das Gefühl, ja, er kommt ja doch noch nicht, oder? Aber Jesus hat gesagt, dass er wird wieder kommen. Und all das, was wir da finden, über das Volk Israel und alles, was in der Bibel aufgeschrieben ist, auch die negativen Sachen, schreibt der Paulus, sind uns aufgeschrieben als abschreckendes Beispiel. Die wurden niedergeschrieben, damit wir gewarnt sind. Also Gottes Wort wird uns auch warnen. Eben, Gottes Wort ist auch unser Licht. Aber es tut uns auch warnen, es tut uns führen, es tut uns leiten. Es zeigt uns immer wieder auch den richtigen Weg, wo wir sollen gehen. Wir sollen das Volk Israel trotz allem dürfen erleben und erfahren, dass Gott sie geführt hat und dass er sehr wohl für sie gesorgt hat. Sie haben Manna gehabt, sie haben Wachteln gehabt, sie haben Wasser gehabt, auch wenn sie immer wieder gemurrt haben. Aber Gott hat trotzdem für sie gesorgt. Und das ist das Wunderbare, dass wir immer wieder dürfen zu Gott zurückkommen. Als letzter Punkt habe ich noch aufgeschrieben, Vertrauen in meinem, Vertrauen in unserem Leben. Jetzt haben wir Daniel angeschaut, Wir haben das gesehen mit dem Saul, mit dem Volk und mit dem Goliath. Aber wie ist es jetzt mit mir? Ja, wie ist es bei dir? Wie ist es bei dir? Wie steht es mit unserem Vertrauen zu Gott und Jesus Christus gegenüber? Was für ein Beispiel geben wir in dieser Welt? Für die Menschen, die Gott eben noch nicht kennen. Was für ein Beispiel geben wir als Ältere? Ich bin gerade wieder erinnert an unsere zwei Kinder, wo wir da hergekommen sind. Eben, sie sind auch da ein Stück weit in die Sonntagsschule gegangen, in die Jungschule gegangen und sie haben vieles auch gerade in dem Chor dürfen lernen. Und sie denken auch heute noch gern zurück an Rinoch, das merken wir, wenn wir mit ihnen über das reden. Und sie wissen auch, dass wir heute da sind. Und sie denken auch an uns. Und sie haben da sehr viel Positives erlebt. Und dafür sind wir auch sehr, sehr dankbar gewesen, dass sie das dürfen, dass sie das haben können. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass da eben ein gutes Beispiel ist gegeben worden für die Kinder. Aber ich denke, auch eine große Verantwortung liegt bei uns selber als Ältere. Was vermitteln wir unseren Kind? Was vermitteln wir unseren Enkelkind? Die müssen sie eher zurückhalten. Ja, du darfst nicht zu viel vertrauen. Ja, da wirst du nur enttäuscht. Oder tun wir das auch vorleben, dass wir wirklich auf Gott dürfen vertrauen. Und ich habe da gerade in der letzten Woche, vielleicht habt ihr den gleichen Bibelleseplan wie ich auch. Ich bin gerade im 2. Korintherbrief am Lesen. Am Donnerstag kann ich das lesen. 2. Korinther 9, Verse 1 und 2. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen. Es ist da um die Sammlung gegangen für die Gemeinde in Jerusalem, wo auch Korinther haben sollen sammeln. Die Gabe, also Geld, wo man dann der Gemeinde in Jerusalem hätte können überbringen. Und das hat mich auch wieder so ganz aufs Neue angesprochen, obwohl es jetzt nicht mit dem zu tun hat, wo wir heute Morgen gehört haben, aber dennoch, es ist ja ums Gehen gegangen. Oder sagen wir es ganz spröd, Spenden. Wenn man heute Spenden hört, ich weiß nicht, manchmal hat man schon die Nase voll vom Spenden, oder? Alle wollen Geld. Und dennoch hat der Paulus da geschrieben, im 2. Korinther 9, Verse 1 und 2, über die Sammlung für die Gemeinde in Jerusalem brauche ich wohl keine weiteren Worte zu verlieren. Eure Bereitschaft zu helfen ist mir ja bekannt. Schließlich habe ich euch deswegen in den mazedonischen Gemeinden schon gelobt und berichtet, dass ihr in der Provinz Achaia bereits im vorigen Jahr mit der Sammlung begonnen habt. Euer Beispiel hat viele angespannt. Und eigentlich nur das Sätzli ist mir wichtig geworden. Euer Beispiel hat viele angespannt. Und da sind wir schon wieder weg von dem Spenden. Aber einfach das Wort, euer Beispiel hat viele angespannt. Und ich denke, das dürfen wir jetzt ohne weiteres auch auf das Thema Vertrauen beziehen. Euer Beispiel hat viele angespannt. Und ich habe mich wirklich auch persönlich müssen fragen, kann man das von mir aussagen? Hat das jemand angespannt, weil er gesehen hat, wie ich Gott vertraue? Ich weiß es nicht. Immer schwierig, sich selber zu beurteilen. Kann man das auch von mir sagen? Kann man das auch von uns sagen? Kann man das auch von meinem persönlichen Verhalten sagen? Dass viele davon angespornt werden, ja, viele davon ermutigt werden. Kann durch mein Verhalten das Vertrauen von der anderen, von meinen Mitmenschen wachsen und gestärkt werden? Oder ist es eher das Gegenteil? Das kann ja auch sein. Dass ich in allem nur das Negative sehe, dass ich in allem nur die Schwierigkeiten sehe. Und das kennen wir auch aus unserem Dienst. Immer wieder, oder? Und das kennen die auch. Als Heilsarmee-Chor. Man kann manchmal anfangen, was man will, aber es heißt immer wieder, ja, komm, da wird er doch nichts draus. Ja, das klappt ja doch nicht. Lassen wir uns von dem entmutigen oder lassen wir uns wirklich auch da von Gott zeigen, was dran ist. Und es wäre so schön, wenn eigentlich auch durch mein Beispiel Menschen dürften wachsen im Glauben, Menschen dürften ermutigt werden. Und so will ich wirklich auch ganz persönlich versuchen, nicht Misstrauen auszustreuen, sondern ich will Vertrauen ausstreuen. Das ist mein persönlicher Wunsch auch für mich. Und ich denke, das ist auch der persönliche Wunsch für jedes von euch. Auch als Chor, auch als Heilsarmee. Da in der Schweiz, in Österreich, in Ungarn, weltweit. Ja, wir wollen doch Vertrauen aufbauen. Wir wollen ermutiger sein und nicht entmutiger sein. Jesus Christus, Gottes Geist, möchte uns gerade auch heute Morgen dazu ermutigen, denke ich. Ganz aufs Neue wird er uns dazu einladen, ihm zu vertrauen. Und da komme ich jetzt nochmal auf den Bibelvers zurück, ganz am Anfang, wo es im Hebräer 10, Vers 35 heißt: Werfet euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Und es hat eine große Belohnung. Und daran wollen wir doch festhalten, da wollen wir wieder daran arbeiten. Und da wollen wir auch Gottes Geist an uns daran arbeiten lassen. Ja, das Vertrauen in uns darf wachsen und stärker und grösser werden. Möge der Herr uns da immer wieder seine Gnade dazu schenken. Amen. Am Schluss noch